Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und mir gegenüber sitzt mein Kumpel
Patrick. Servus!
In unserem letzten Podcast hatten wir erwähnt, dass wir uns auf einen Film beziehen, den wir im vorherigen Podcast mal kurz angeschnitten hatten. Und dieses Mal läuft es genauso. Wir haben im Podcast zu Summer of 84 einen Film angesprochen, auf den wir so unglaublich Lust bekommen haben. Und heute werden wir diesen Film analysieren. Eine Filmperle namens The Thing. Das Ding aus einer anderen Welt von Horror-Altmeister John Carpenter.
Yeah!
Ja, was gibt's über The Thing zu sagen? Ganz, ganz am Anfang gab es eine Buchvorlage von John W. Campbell aus dem Jahre 1938 mit dem Titel Who Goes There? Und das hat sich ja schon mit einem gewissen Thema beschäftigt, mit Isolation, mit einer gewissen Form von Gruppendynamik, was dann auch relativ schnell in eine
Misstrauen.
Ja, Misstrauen umschwingt. Und das Buch wurde aber auch recht schnell zu Literaturklassiker auserkoren.
Wurde auch als Hörspiel herausgebracht, um das anzumerken. Und dies ist genauso wie bei Krieg der Welten live im Radio in Amerika damals gelaufen. Nur mit einem Nachteil, dass es dann nämlich zu zahlreichen Anrufen bei Polizei und sogar beim FBI, ob was ist denn hier los?
Ja, das gab es ja tatsächlich auch bei Krieg der Welten. Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, ob es das auch bei Invasion vom Mars gegeben hat. Auf jeden Fall bei all diesen großen Science-Fiction-Klassikern, die damals auch im Fernsehen dann auch in Amerika liefen, da hat man dann auch ein Hörspiel dazu gebracht, was dann aber nicht so wie die unsere heutigen Hörspiele sind, mit einem Erzähler und verschiedenen Stimmen, sondern es wurde wirklich wie eine Nachricht, die über den Radiosender verbreitet wurde, ausgestrahlt und die Leute haben das nicht gewusst, dass es sich um eine Geschichte handelt und sind dann natürlich voll drauf eingestiegen, Haben Panik bekommen. Klar, in den 1950er Jahren und darauf zielt ja gerade die Geschichte von Das Ding aus einer anderen Welt oder auch die ganzen alten Klassiker wie zum Beispiel Invasion vom Mars und die Körperfresser kommen etc. Es war die Zeit des Kalten Krieges. Die Amerikaner hatten Angst vor dem großen Feind Russland, Angst vor Unterwanderung und Infiltration. Da sind diese Stoffe natürlich noch richtig, richtig krass eingeschlagen.
Ja.
Das war auch der Grund, weswegen Rambo 2 und Rambo 3 so erfolgreich waren, weil er hatte sich im zweiten Teil mit Vietnam beschäftigt, was ja auch das amerikanische Trauma ist. Und dann im dritten Teil war, wie da überall schon, der Russe wieder der Böse, den er eigentlich im Alleingang komplett platt macht. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass diese Filme so erfolgreich waren. Ja? Mit Das Ding aus einer anderen Welt wurde im Jahre 1951 die erste Schwarz-Weiß-Verfilmung umgesetzt und die wurde aber auch richtig gut aufgenommen. Ja. Und klar, wenn man den heute anguckt, ich glaube, das sind auch bloß um die 62, 63 Minuten, wo der Film läuft. Man hat nur alles dran gebracht, was man bringen wollte und mehr brauchte man gar nicht. Aber mit weitaus weniger Budget, weitaus weniger Effekten. Und wenn man sich dieses Monster in Anführungsstrichen dann so anschaut, Das sieht halt dann schon ein bisschen für
Klamauk.
Uns genau wie Klamauk aus. Also es war halt im Endeffekt wie so eine Frankenstein-Figur, relativ groß gewachsener Mann mit irgendwelchen Gummihandschuhen. Ja, schlecht geschminkt und das war es dann eigentlich auch schon. Bis sich dann in den 70er Jahren hat sich dann schon Bewegung breit gemacht für eine weitere Neuverfilmung und man hat damals sogar John Landis, glaube ich, in den Regiestuhl drücken wollen und der hatte ja mit American Werewolf in London hatte er einen Riesenerfolg. Zum damaligen Zeitpunkt hat er sich gerade aber mit dem, ich glaube, mich knutscht ein Elch, mit John Belushi beschäftigt, konnte deswegen also nicht auf dem Regiestuhl für Das Ding aus einer anderen Welt Platz nehmen und irgendwann hat sich dann nach langem Hin und Her, Gott sei Dank,
John Carpenter dafür bereit erklärt.
Genau, John Carpenter dafür gefunden und der Vorteil war, John Carpenter war und ist auch heute noch ein Visionär, was das angeht. Zum damaligen Zeitpunkt mit Halloween, die Nacht des Grauens, hatte er einen mega riesengroßen Erfolg und hat sich auch einen Ruf in Hollywood erarbeitet. Man hat dann gesagt, okay, John, mach du den The Thing und ja, tob dich aus. Aber dann gab es ja noch zahlreiche Produktionsschwierigkeiten, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen wollen. Und selbst der Hauptdarsteller Kurt Russell war, wie du mir jetzt gerade vorhin, bevor wir den Podcast gestartet haben, erzählt hast, nicht John Carpenters erste Wahl.
Nein, es waren vorher einige schon in Auswahl, die ihn aber beim Vorsprechen des Textes einfach nicht gefallen hat. Und somit hat dann John Carpenter zu einem Nachmittagskaffee, sage ich jetzt mal, nachgedacht und ihm ist ein Jahr vorher, wie diese Vorbereitungen schon gestartet haben, war er mit dem Projekt Die Klapperschlange beschäftigt und dann ist ihm Kurt Russell in den Kopf wiedergekommen, wo er auch die Hauptfigur ist. Und somit hatte er ihn ein Jahr vorher nach Ende des Drehs von Die Klapperschlange darauf angesprochen, ob er nicht das machen möchte. Und Kurt Russell war am Anfang überhaupt nicht begeistert. Er hat das Drehbuch gelesen und hat gesagt, es passt einfach nicht.
Ja, er hat es nicht richtig verstanden.
Genau. Er hat nur unter einen Aspekt dann gesagt, er möchte da mitmachen, dass John Carpenter das Drehbuch, logischerweise also die Regie, macht und dass Steven Spielberg das ganze Drehbuch überarbeitet. Genauso wie die ältere Generation der Schauspieler haben nichts mit diesem
Genre
oder Drehbuch anfangen können. Sie konnten sich wirklich nichts darunter vorstellen. Sie haben das Originalbuch alle bekommen, nicht das normale Regiebuch. Das haben sie erst im zweiten Anlauf bekommen. Und dann haben alle gesagt, ja, okay, daraus einen Film machen, wie funktioniert das? Und jeder zweite Schauspieler hat dann zu den Leuten gesagt, ich möchte nicht, ich will. Aber Spielberg war mit einer Produktionsleiter. Er war dann zur damaligen Zeit in den Anfang der 80er noch nicht so berühmt wie jetzt heute. Und hat dann gesagt, okay, ich möchte euch alle dabei haben, ich überarbeite das. Und rausgekommen ist dieses Meisterwerk.
Okay, ja gut, also wenn das so war, dann muss man schon irgendwo auch sich eingestehen, dass man die Handschrift von Steven Spielberg dann doch irgendwo so über zwei, drei Ecken sieht.
Ne? Für ein Funfact ist auch, dass dann, wie gesagt, Kurt Russell, wie er gecatcht worden oder dann dazu sich bereit erklärt hat, musste er sofort unterschreiben mit einer Bedingung. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Klapperschlangen kennt, aber auch diese bekannte lange Haare, wo er in diesem Film hat. Und John Carpenter hat zu ihm gesagt, die Haare darfst du jetzt ein Jahr lang, genauso wie dein Bart, darfst du nicht schneiden. Hier, ich habe es ja unterschrieben, hier hingeschrieben, unterschreib. Und so ist es auch im Film.
Aber ich finde, genau das macht auch diesen ganz besonderen Look von Kurt Russell in dem Film eigentlich aus. Jetzt überlege mal, Kurt Russell wäre gut frisiert und schön glatt rasiert da aufgetreten. Also dieser, sag ich mal, verzottelte, langhaarige, langbärtige Kerl, der so wie es ausschaut auch...
Wie man so schön sagt, dieser Kauz.
Ja. Yeah.
Das ist was zum Beispiel, was ganz prägnant in diesem Film ist, ist dieser Sombrero, den er mehrmals aufzieht. Das wollte eigentlich nur John Carpenter. Jeder am Set hat gesagt, was soll das? Nein, ich möchte diesen Einzelgänger. Es gibt ein ganz, schaut es euch auf YouTube an, es gibt ein Interview mit Kurt Russell, wo er dann drauf einspricht. Für ihn ist es mit einer der besten Filme, die er je gemacht hatte. Und dann kommt er auch zu diesem Punkt, wo er dann sagt, ich habe es nie verstanden am Anfang, warum ich einen Sombrero. Ich kam am Set, da lag dieses Sombrero und habe nur gelacht und er sagt zu mir, Steiner, ich habe ihn unglaublich schon kam und dann gesagt, was, wieso? Zieh ihn auf, du wirst es sehen. Ich habe es den ganzen Dreh nicht verstanden. Dann habe ich den Film gesehen und dann habe ich es verstanden.
Ich glaub,
und das ist geil.
Genau, und ich glaube auch, dass er damit nicht viel anfangen konnte, weil der ganze Film spielt ja in der Antarktis.
Kommen wir zur Handlung, ja.
Und dann da einen Sombrero aufzuziehen, das steht halt dann doch irgendwo ein bisschen so.
Das war ein Einzelgänger. Er möchte einfach dieses, ich hebe mich von Rest dieser Truppe einfach ab.
Und das sieht man auch ganz zu Beginn des Films, dass er tatsächlich dann diesen Einzelgänger auch spielt, weil wir lernen ja ganz am Anfang auch schon die Charaktere alle so ein bisschen kennen und man lernt dann recht schnell die Leute kennen und man fängt dann auch an, irgendwie Beziehungen zu diesen Leuten aufzubauen, also Sympathien oder auch Empathien und alle sitzen irgendwo beisammen, spielen irgendwie Billard, sind im Aufenthaltsraum zusammen. Also die Gruppe ist wirklich beieinander. Aber Kurt Russell, der diesen MacReady spielt, sitzt alleine in seiner Hütte und spielt dieses Computerschach, wo er auch diese bekannte Szene ist, wo er dann gegen diesen Computer verliert und dann zum Trotz seinen Scotch oder Whisky, den er da hat, einfach in den Computer reinschüttet als Rache.
Super Szene.
Ganz zum Beginn des Films sehen wir auch das UFO, wie es angeflogen kommt und auf die Erde zusteuert. Die Titeleinblendung ist schon so revolutionär, das macht auch schon so viel Spaß in dem Moment, wo das Ding dann runterkommt, dann diese Titeleinblendung kommt, John Carpenters, und das hast du mir auch gerade gesagt, dass im Endeffekt dieser Titel, The Thing, war nur eine schwarze Leinwand, die ausgeschnitten war. Und
es war ein Aquarium.
Oder ein Aquarium, genau, erzählst du.
Es war ein Aquarium gewesen, das abgedunkelt mit einer Plastikfolie war. Innen drin wurde Rauch eingeblasen und das Thing wurde dann rausgebrannt. Es wurde vorher eingestanzt und es ist dann mit einer gewissen Chemikalie rausgebrannt. Und dann, wie es am Anfang, du siehst es wirklich wie, wenn du es nicht weißt, ist es eine geile Illusion. Also für damals, also für heute ist es nichts mehr besonders. Heute kannst du das mit CGI, mit Computer ja, einfach viel zu schnell machen. Auf der damaligen Zeit, die wollten das genau, hat sich John Carpenter vorgestellt und das ging nur mit dieser Situation und dann brennt sich langsam The Thing in den Bildschirm hinein.
Genau,
und
weil
das ist so Hammer, wenn du das überlegst, wie es gemacht wurde, das ist mit so simplen Sachen eigentlich, aber
genau, weil der Bildschirm war ja eigentlich schwarz und du siehst dann bloß von unten, wie als würdest du eine Jalousie hochziehen, wird dann eben der Schriftzug The Thing mit ein bisschen Leuchten und wird dann sichtbar und das war einfach nur eine ganz, ganz geile Szene. Kommen wir zur Handlung. Also, wir haben einen Husky. Der läuft durch die Antarktis und wird von einem Hubschrauber verfolgt, von dem aus auf ihn geschossen wird. Bis dahin wissen wir noch überhaupt nicht, was los ist. Warum, wieso, weshalb schießen Menschen aus einem Helikopter auf einen, ja, eigentlich wehrlosen Husky. Zusammen kommen sie bei einer amerikanischen Forschungsstation an. Wie soll es auch anders sein? Der Husky sucht da natürlich Zuflucht, findet natürlich dann gleich Unterstützung und die Norweger landen mit dem Helikopter, wollen also auch irgendwas von den Amerikanern, sprechen natürlich nur Norwegisch, keiner versteht den anderen. Die eröffnen das Feuer und das Ende vom Lied ist, die Norweger, ja, wie soll es auch anders sein, sterben natürlich alle.
Einer wird von den Amerikanern erschossen, der andere erschießt sich selber.
Nee, er sprengt sich selbst in die Luft, weil, ihm die Granate, Luft danke, ja. weil die Granate wegfliegt.
Ja.
Auf jeden Fall findet der Husky Unterschlupf in dieser amerikanischen Forschungsstation. Und von Anfang an hast du schon eine unglaublich bedrückende und beklemmende Stimmung. Also du merkst, es ist, ja, die Leute sind zwar eine Einheit, aber dennoch irgendwo sind schon so kleine Spannungen da. Das wird natürlich mit der Zeit nicht besser. Wir haben dann den Husky, der sich ganz, ganz komisch, also auch schon fast gezielt menschlich verhält. Dann gibt es auch so diese Szene mit dem allerersten Kontakt, wo du aber nicht siehst, zu wem dieser Husky in diesen Raum reingeht. Du siehst bloß, wie der Husky an der geöffneten Tür steht. Der Schatten des Menschen ist an die Wand projiziert. Der Husky geht in den Raum rein. Man sieht nur, wie der Schatten sich dann umdreht und dann wird umgeblendet. Und da ist es schon richtig geil, weil das fesselt einen schon so arg, dass du wissen willst, zu wem ist der Husky jetzt eigentlich in den Raum reingegangen?
Was passiert hier?
Was passiert hier? Ne? Das Ende vom Lied ist, der Husky wird dann in die Baracke gesperrt, wo die anderen Huskies alle auch sind. Und da geht's dann eigentlich erst richtig los.
Nach dieser Szene mit dem Husky wird umgeschwenkt zu der Szene, wo der Hubschrauber der Amerikaner zu dieser norwegischen Station geflogen wird.
Stimmt.
Aufgrund dessen, um zu sehen, was ist da passiert, warum sind sie zu uns gekommen? Sie kommen an eine abgebrannte Station, finden nur Leichen. Es ist nichts mit auf einem Haufen, nennen wir es so, oder im Stand. Und wissen nicht, was passiert ist, finden nur eine Leiche, die nicht menschlich, also halb Mensch, halb gestaltlich ist.
Ja gut, da muss ich aber gleich dazu sagen, ich habe mir den Film gerade erst gestern nochmal angeschaut und sie finden tatsächlich zwei Leichen, also ja. den Funker
und den anderen noch,
wo eine Rasierklinge auch in der Hand hält und die Kehle ist aufgeschnitten, die Pulsadern sind aufgeschnitten. Man weiß definitiv nicht, was los ist. Dazu müsste man sich das Prequel aus dem Jahre 2011 anschauen. Da sieht man nämlich aber auch dann ganz genau, weil es spielt dann alles auf dieser norwegischen Station. Man sieht ganz genau, was alles dort passiert ist und das ist eben von John Carpenter, beziehungsweise macht das Prequel, muss man da dazu sagen, weil Carpenters Film war ja 30 Jahre vorher, macht das unglaublich gut, dass sie nämlich alles, was in John Carpenters Film zu sehen ist, also die Feuerwehraxt, die in die Wand geprügelt ist, dann auch dieser Eisklotz, aus dem ja dann dieses außerirdische Wesen rausgebrochen ist, in genau diesem Raum haben die genau so hergerichtet, wie es
im Original ist,
in John Carpenters Film gezeigt wird. Und man sieht aber nicht, was mit diesem Funker passiert ist. Dazu braucht man auf Blu-ray, schaut man sich dieses Bonusmaterial an, die Deleted Scenes. Und da sieht man dann, wie dieser Funker eigentlich um Hilfe funken möchte und dann aber total verzweifelt ist, weil er, glaube ich, auch merkt, dass er keine Patronen mehr hat. Und dann schneidet er sich selber die Pulsadern auf. Also da sieht man, was mit dem passiert. Und das wird auch in John Carpenters Original dann mehr oder weniger die Folgen dessen dann gezeigt. Und dann gehen sie nach draußen und finden im Freien eine Kreatur liegen, die halb Mensch, halb nach irgendwas ausschaut. In der Neuverfilmung, beziehungsweise in der Vorgeschichte, sieht man, wie sich diese Kreatur ja aus zwei Menschen im Endeffekt zusammensetzt. Ja. Die wird dann in das Lager mitgenommen und das sorgt natürlich auch erst einmal für unglaublich Unruhe unter den Gruppenmitgliedern, als auch dann beim Zuschauer, weil diese Figur, die wir da sehen, das sind im Endeffekt zwei Gesichter, die zusammengeschmolzen sind, aber um mehrere oder um einige Zentimeter komplett versetzt sind. Also das eine Gesicht ist weiter oben, das andere ist weiter unten, aber dennoch miteinander verbunden. Unglaublich groteske Darstellung, furchteinflößend. Und jetzt springen wir dann eben zurück zu den Huskies, wo der außerirdische Husky, nenne ich ihn jetzt mal, reingesteckt wird. Und allein da merken wir dann schon, womit wir es in dem Film eigentlich zu tun haben.
Zuerst sind die ganzen Huskies unruhig, bellen, verstehen sie nicht, knurren den anderen an. Und dann aufgrund dessen kommen hier die ganzen Leute.
Nein. Es platzt erst einmal der Kopf von diesem Husky auf.
Stimmt.
In dem Moment, wo der Kopf wie so eine Blütenknospe sich öffnet, ja, also vier Teile brechen so richtig auf, dann siehst du diesen Hundeschädel. Und in diesem Zug fällt dann auch dieser Hundeschädel ab und du hast dann nur diesen Tentakel, der dann noch rumzüngelt. Da siehst du schon, womit du es in diesem Film zu tun hast. Jede Menge Ekel, jede Menge Splatter, ja, ich will nicht sagen Gewalt, aber es sind auf jeden Fall ziemlich viele Szenen mit da dabei, die ziemlich, ziemlich derb sind. Also wenn dann dieser außerirdische Parasit aus seinem Wirtskörper herausbricht, dann bricht er auch wirklich hier raus. Also ja, das ist
das
richtig.
Das wollte schon kommen, dabei extra so.
Und das ist aber auch richtig gut so, weil der Film würde, finde ich, glaube ich, gar nicht so wirken, wenn man immer im letzten Moment abblendet und dann hast du nur noch so die Vermutung, platzt jetzt der Kopf auf oder was passiert jetzt, das könnte vielleicht passieren. Nee, John Carpenter hält volle Kanne drauf und das ist also auch richtig krass gemacht.
Zum Beispiel an dieser Szene, wie dann die ausbricht, kommt ja einer mit dem Flammenwerfer, zündet diesen Hund an. Fun Effect hierzu, das ist ja echt so. Und es sind keine Feuerwehrleute am Set gewesen. Diese Feuerlöscher, die verwendet wurden von den Schauspielern, extra nur von den Schauspielern bedient.
Genau, und so will ja dann auch, du siehst dann, wie aus diesem Hund jede Menge wie so Schnüre, Tentakel rauskommen, dann knicken und brechen dann so Spinnenbeine raus. Ja. Also das sieht schon ziemlich krass aus. Also
für die damalige Zeit.
Für die damalige Zeit war das unglaublich brutal. Und ich habe mir den Film als, ja, Kind möchte ich jetzt nicht sagen, aber als wirklich ganz junger Teenager angeschaut. Und das war für mich eine
ich habe es damals geschafft bis zu dieser Blutszene. 12, 13 vielleicht, keine Ahnung. Danach musste ich abschalten, weil es einfach, ich will nicht sagen zu heftig, aber es war einfach, wo du dachtest, ungutes Gefühl.
Es war einfach mitreißend, ja. Du warst einfach aufgewühlt. Und ich habe mir trotzdem komplett angeschaut. Damals gab es aber auch noch sowas wie eine Zensur in Deutschland, nicht so stark, wie sie in den 2000er Jahren, in den 1990er Jahren dann auch praktiziert worden sind. Ich glaube, es war RTL Nachtprogramm, hat man den RTL Film dann, Plus, ja. Damals gab es sogar noch den SF1 und ORF1. Und die Österreicher und Schweizer, wissen wir ja alle, die sich damit beschäftigen, da drüben gibt es sowas wie eine Zensur gibt es gar nicht. Also du kannst da drüben alles frei
anschauen
und es läuft auch im Fernsehen. Da hat man es dann eben auch angeguckt und ich war begeistert. Also mich hat das ja schon immer gefesselt, wenn dann je mehr Blut spritzt, je mehr Gedärme und Ekel vorkam, umso begeisterter war ich dann eigentlich auch. Also ich war auch immer ein Fan dieser ganzen Slasher-Filmreihen, Halloween, Freitag der 13., dann auch in den späteren Jahren waren es dann die Scream-Filme und da war das Ding aus einer anderen Welt, hat da voll ins Schwarze getroffen bei mir.
Hammer, ja.
Ja, und dann ist dieser Husky, eben, wie du gerade erzählt hast, ist dann verbrannt worden und man hat dann erst einmal festgestellt, dass das eine außerirdische Lebensform ist, weil man hat ja dann auch das UFO gefunden.
Oh nein, sie haben ja die VHS-Kassette mitgebracht, das angeschaut. Fun Effect, das ist ja der Film von 1951, den sie da anschauen.
Genau, also sie haben aus dieser norwegischen Station, wo sie ja eben waren, haben sie nicht nur diesen Leichenfund mitgenommen, sondern auch die Aufzeichnungen der Norweger, um eben in Erfahrung zu bringen, was die denn gefunden haben, was da passiert ist. Und dieses Videomaterial, was die sich anschauen, ist eben in Schwarz-Weiß. Und wie du gerade gesagt hast, ist es dieser kleine Fun-Fact, dass das sogar der Film aus dem Jahre 1951 ist. Ein weiterer kleiner Fun-Fact, weil John Carpenter ist ja ein großer Verehrer dieser Filme, beziehungsweise dieses Regisseurs von damals, Howard Hawks, und hat zu dessen Ehren nicht nur diese Filmszenen in seinem Film verwendet, sondern auch in Halloween, die Nacht des Grauens, schaut sich ja der Junge, auf den Laurie Strode, gespielt von Jamie Lee Curtis, aufpassen soll, schaut sich im Film ja auch The Thing an. Und das ist auch dieser 1951er Film. Dann hat man eben diese Absturzstelle bzw. diese Ausgrabungsstelle aufgesucht und hat dann eben festgestellt, es ist ein Außerirdischer, der dort gelandet ist.
Diese, wo im Film, auf dieser Videokassette dann auftaucht. Deswegen fahren sie dann dorthin hin.
Man kommt relativ schnell dann auch zu diesem Entschluss. Ich glaube, in der heutigen Zeit hätte man es, glaube ich, ein bisschen wissenschaftlicher erklärt. Aber das war damals, 1982, war es völlig belanglos, wieso, weshalb man da drauf kommt. Man hat es einfach recht offensichtlich dargestellt, dass es auch der Zuschauer versteht. Man musste nicht großmächtig viel wissenschaftlich erklären, sondern man hat einfach gleich, aber auch plausibel erklärt, es geht um einen außerirdischen
Parasiten,
der in seinen Wirtskörper eindringt und diesen dann unbewusst zu 100% kopiert. Das war dann auch Anstoß für die Body Snatchers oder dann auch für David Cronenbergs Filme mit diesem Body Horror.
Um herauszufinden, wie man dann einen Parasiten, der von einem Besitz ergriffen hat, wie soll ich sagen, herauszufinden, hatte er dann MacReady die Idee mit dem Bluttest.
Aber das kommt ja dann relativ weit, ja, später im Film. Weil es, davor gab es ja noch diese ganzen Zwischenfälle, wo sie ja dann diesen einen Leichnam in die Baracke bringen. Wo,
ach stimmt, wo das kleine Raumschiff dann auch dann drin ist, unten drunter.
Nicht nur das, sondern diesen Leichnam, bringen sie ja in diesen einen Raum, wo sie dann auch ihr Zeug rausholen. Und man schafft also auch immer irgendwo Situationen, wo immer nur eine Person mit diesem, ja, sag ich mal, Außerirdischen oder mit diesem Leichnam alleine ist. Da wird dann also auch einer nach dem anderen wird dann infiziert. Der Zuschauer weiß eigentlich nie so hundertprozentig, wer ist denn jetzt gerade infiziert.
Für dich als Zuschauer, wenn du einen Film siehst, weißt du es mit diesen leuchtenden kleinen Augen?
Ich habe gestern extra nochmal drauf geachtet, aber es ist tatsächlich nicht so.
Nein, es gibt zwei Szenen, wie die dann, wo du denkst, ja, es passt nicht ganz. Das ist nämlich die Szene am Schluss mit dem Schwarzen. Der hat nämlich, aber da ist es auch, wo viele dann sagen, aber er hat auch keinen Atem, weil Greedy hat ja den Atem und der Schwarze hat keinen Atem, also
es ist er infiziert?
John Carpenter gibt bis heute nicht preis, was es ist.
Das war halt auch immer das Geniale. Also wie schon gesagt, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, du bist wirklich gefesselt. Wer ist denn jetzt der nächste Infizierte? Aus wem bricht denn jetzt buchstäblich
diese Gruppendynamik,
das nächste des Alien raus?
Wie das Monster dann jedes Mal aus verschiedenen Personen herausbricht, wo du einfach nur denkst, so, boah.
Ja.
Es fesselt dich von der ersten Minute, wo dann diese Titelmusik einspielt, wo du einfach nur denkst, so, oh, das Herz schlägt langsam wirklich damit.
Genau, weil das eben ähnlich wie ein Herzschlag ist. Und es geht ja immer bloß noch bum, 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 bum. Und allein das, wenn das schon kommt.
Das catcht einen.
Also ja, das
wer
ist
das kein Catch, der mag keine Filme.
Das ist ähnlich, wie wir damals auch über die Melodie zum Weißen Hai gesagt haben. In dem Moment, wo diese Melodie kommt, da bist du schon gefesselt. Da bin ich schon voll mit da dabei. Da gibt es für mich also auch nichts anderes. Da ist das Handy total uninteressant. Da gibt es kein Swipen, kein Tippen und gar nichts. Nur der Film. Und ganz, ganz schnell zerbricht dann auch diese Gruppendynamik. Also
das Misstrauen einfach. Wo dann einfach jeder denkt, oh, es könnte doch der oder der sein.
Genau, also beste Freunde werden zu erbitterten Feinden. Also jetzt nicht Kontrahenten wie in einem Sport zum Beispiel, sondern es werden erbitterte Feinde auf Leben und Tod. Weil du weißt nicht, wer von deinen Kumpanen ist der Nächste, der dir ans Leder will.
Na gut, du bist gefangen im ewigen Eis auf einer kleinen Station mit wenig Platz. Es wird deutlich, ich habe es vor im Podcast dir gesagt, es fällt am Anfang gar nicht so auf in dieser Barackensituation. Aber John Carpenter wollte unbedingt wie bei Alien das Ganze klaustrophobisch erhalten und irgendwann ab der 30. Minute siehst du dann auch, dass überall Rohre dich bedrücken, dass es enger wird und das ist saugenial dargestellt.
Genau, also man sieht es auch recht schnell. Es war auch in der norwegischen Station schon, wo man dann gesehen hat, also da muss sich Schreckliches abgespielt haben. Und genau dieser Schrecken, dieses Grauen ist dann auch in der amerikanischen Station und das wird also auch von Mal zu Mal wird das immer mehr sichtbar.
Ja.
Carpenter, der hält da voll drauf und der nimmt aber auch keine Gefangenen, also der geht da in die Vollen, was die Splatter-Effekte angeht. Wie schon gesagt, da platzen Köpfe auf, ganze Körper platzen auf, regelrecht, ne? Und ist dann auch mit viel, so wie im H.P. Lovecraft-Universum, mit vielen Tentakel verbunden und auch viel Glibber fließt, ja, viel Blut. Deswegen hat der Film ja damals auch eine FSK 18-Freigabe bekommen und wurde dann auch recht schnell wieder zensiert, beziehungsweise indiziert. passend zu meinem Geburtstag am 23. September, und zwar war es 2009, wurde dann die Indizierung aufgehoben mit einer Neuprüfung und die FSK hat eine FSK 16 draufgeprügelt. Also FSK ist für die freie Selbstkontrolle und die haben dann gesagt, okay, er ist nicht mehr so jugendgefährdend, wie wir es damals noch gesehen haben. Man kann ihn ab 16 Jahren freigeben. Im Moment ist er gerade auch auf Amazon zu bestellen, auf Blu-ray. Das Original von John Carpenter als auch die Neuverfilmung, beide für gutes, günstiges Geld. Und Leute, holt euch den, da könnt ihr nichts falsch machen. Also mit John Carpenters Das Ding aus einer anderen Welt mit Kurt Russell könnt ihr nichts falsch machen. Wer auf guten, klaustrophobischen Science-Fiction-Horror steht, ist hier goldrichtig. Also ich glaube, und das hat auch Quentin Tarantino so gesagt.
Das ist einer seiner Lieblingsfilme.
Nicht nur einer seiner Lieblingsfilme, sondern er sagt, Das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter ist einer der besten Filme, wenn nicht sogar der beste Film überhaupt.
Stimmt.
Und wenn Quentin Tarantino das schon sagt, dann ist das eigentlich schon fast eine Auszeichnung.
Wie ein Ritterschlag.
Ja, wie ein Ritterschlag, du sagst es. Genau, und wir haben ja dann auch eine Szene, in der der Doktor, der Amerikaner, untersucht eben diesen, ja, sag ich mal, Virus oder auch die Vorgehensweise dieses Parasiten. Und er stellt auch recht schnell fest, und das macht es dann für den Zuschauer schon wieder um einiges spannender. Es gibt da so eine kleine Stelle, in dem er sagt, dass die Möglichkeit, dass eines oder mehrere Mitglieder schon infiziert sein können, dass die Chance schon bei 75% liegt, also immens hoch.
Ja. Und aufgrund dessen errechnet er per PC, dass innerhalb von 27.000 Stunden die ganze Menschheit infiziert sein könnte.
Und du
das
sagst,
finde ich krass.
Das wollte ich eben auch gerade noch ansprechen. Nee, ist egal. Du hast es mir gerade weggenommen und du hast es aber auch richtig formuliert, weil auf dem PC steht ja drauf 27,000 Stunden.
Ja.
Und das wird aber in der deutschen Synchronisation falsch übersetzt, ja, weil die deutsche Synchronstimme spricht, ja, dass die gesamte Weltbevölkerung 27 Stunden nach dem Erstkontakt vollständig infiziert sein könnte, aber dadurch, dass ja diese, ich weiß nicht genau, wie man diese Skala bzw. diese Anordnung nennt mit diesem Komma, aber die Amerikaner nehmen da ja immer ein Komma da dazu.
Ja.
Das sollen eigentlich 27.000 Stunden, also irgendwas um die 1.152 Tage sein, so knapp 3,5 Jahre. Ja. Nach diesem Erstkontakt ist die komplette Weltbevölkerung infiziert und assimiliert, also assimilieren bedeutet also auch komplett
unterwandern,
eingenommen und auch kopiert. Und das macht es für den Zuschauer also nochmal richtig, richtig spannend, weil es geht tatsächlich um das, genau, um das Wohl der Menschheit.
Und aufgrund dessen wird er dann die ganzen Kommunikation zur Außenwelt, kappt er dann, es ist Funkgerät, sei es auch der Hubschrauber wird manipuliert, etc. pp., wo du denkst, okay, jetzt habe ich keine Möglichkeiten mehr.
Genau, also Endkampf findet in der Antarktis statt.
Ja.
Also Erstkontakt in der Antarktis, Endkampf in der Antarktis. Und das ist das Coole, es spielt sich eben alles nur dort ab. Auch ein kleiner Fun-Fact, der komplette Film kommt ohne weibliche Besetzung aus. Also es kommt keine einzige Frau vor, das soll jetzt nicht negativ sein, ist jetzt aber auch nicht vorteilhaft. Man hat sich damals halt einfach dafür so entschieden. Und ich finde, ich kann ganz gut damit leben. Man hätte, ich glaube, es wäre für mich, aus meiner Meinung raus, und da spreche ich jetzt nur für mich, wäre es, glaube ich, ganz, ganz nervig gewesen, wenn man dann, damals hat man nämlich die Frau noch als verletzlich dargestellt, als die Person, die immer Hilfe braucht und gerettet werden muss. Und zum größten Teil, wohlgemerkt, wir hatten mit Alan Ripley als Sigourney Weaver und dann auch Sarah Connor, Linda Hamilton in Terminator, hatten wir schon starke Frauen. Ne? Aber zum Großteil hat man eigentlich die Frau immer als das schwache Individuum dargestellt. Und ich glaube, es hätte mich eher nur genervt, wenn es dann zu Situationen gekommen wäre, wo man dann sagt, ja, wir müssen jetzt laufen. Oh Gott, ich kann nicht. Und nee, ich schaff's nicht. Und oh, ich brauche hier Hilfe. Und dann vielleicht noch völlig idiotische Entscheidungen. Ah, wir gehen jetzt alle nach rechts, weil da ist der sichere Weg. Oh nein, ich muss nach links laufen. Also,
widerspricht, die hat im Reboot im 2011er in der norwegischen Station. Und die spielt das echt super.
Deswegen also, sage ich
will nicht sagen, dass Kurt Russell von einer Frau gespielt werden muss, aber eine Frau hätte dem Film auch den gewissen Touch gegeben, finde ich.
Okay, das.
Also nicht eine Hauptperson, sondern irgendeine Nebenperson, die.
Da sind wir jetzt eben konträrer Meinungen und das ist aber auch gut so, weil du hast deine Meinung, ich habe meine
Natürlich,
Meinung.
Das ist.
Ich meine.
Du hast es angesprochen, ich habe den Finger gerade gehoben. Es gab zur damaligen Zeit, ich finde zum Beispiel Alien mit einer der genialsten Filme und Sigourney Weaver, die eigentlich vorher was ganz was anders gemacht hat, nur.
Comedy.
Nein, die hat ja nur auf der Bühne, auf der, wie heißt es?
Ach so, Theater.
Theater, danke, geschauspielert. Und in dem Film sensationell. Und eine Frau hätte diese,
nee, das stimmt,
mit dieser Stimmung wie bei Alien hätte, also wenn es die Donny Weaver, ich will jetzt nicht sagen in diesem Film, aber genauso eine starke Schauspielerin, die es zur damaligen Zeit auch schon gab, auch wenn sie so stark geschrieben wurde, hätte es den Film den gewissen Touch gegeben. Das ist meine Meinung jetzt hier.
Nee, da stimme ich dir schon auch vollumfänglich zu, aber ich finde einfach...
Du gehst davon aus, dass es ein, Entschuldigung, eine Frau ist, wo dann das Leitbild der Frau wieder so übertragen wird. Das hätte aber John Carpenter auch nicht gemacht. Er hätte, wenn er eine Frau gemacht hätte, eine starke Schauspielerin als Nebenschauspielerin mit reingestellt.
Genau, weil er hat ja eben seine...
Wie bei der Klapperschlange, die Freundin von dem Professor, als Beispiel
hergesehen. Ja, ich meine, er hat ja auch mit Jamie Lee Curtis, hat er auch, ich glaube, die allererste Final Girl... Das allererste Final Girl hat man ja dann auch da eingeführt.
Sensationell.
Kann man machen. Also wie schon gesagt, es kommt halt immer darauf an, wie man es rüberbringt. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Frauen schwach sind. Gottes Willen, liebe Zuhörerinnen, gell, versteht mich da bitte nicht falsch. Ich bin jetzt hier nicht der Chauvi-Arsch, der hier maskulin raushängen will. Aber bestes Beispiel, wo mich extremst getriggert hat, und das werde ich nie vergessen, wo ich ihn mir damals im Kino angeguckt habe, war bei Wrong Turn.
Ja, das ist...
Da hast du eben auch...
Aber das ist so gewollt bei dem Film.
Mag ja sein, aber wie schon gesagt, das nervt eigentlich nur noch. Also der Mensch ist ein Fluchttier, ob man es will oder nicht. Dann aber in völliger, sag ich mal, ja, Unfähigkeit zu verharren mit... Ja, wir müssen jetzt eigentlich losrennen, weil sonst bringen die uns um. Ich kann nicht... Das werde ich nie verstehen können. Also wenn es um mein Leben geht, da packe ich die Eier ein und bin weg. Da siehst du von mir bloß noch die Silhouette.
Aber zurück zum Film.
Genau, aber wie schon gesagt, das war gut, dass es so gedreht worden ist, wie sie es gedreht haben. Der Film war ursprünglich an den Kinokassen ein totaler Flop.
Ja.
Das hat aber nicht damit zu tun, weil der Film unglaublich schlecht ist, sondern weil er einfach für das damalige Publikum zu brutal war.
Zu heftig war. Aufgrund dessen, man muss ein bisschen weiter ausholen, aufgrund dessen 1982 standen die USA in einer starken Rezession. Die wollten einfach so ein Thema mit Brutalität, mit Angst, mit klaustrophobischen
Darstellungen. Ja, auch diese politische Sorge mit Unterwanderung.
Und sowas, genau, wollten sie auch nicht unbedingt sehen. Und was halt 2 Wochen vorher gekommen ist, was sie viel lieber angenommen haben, war halt E.T. Der ist ja dann durchgestartet durch die Decke.
Genau, da hattest du zwar auch mit Steven Spielberg einen noch sehr, ja, ich sag mal vorsichtig, ja, weil knuffig ist ja doch so ein recht breit gefächerter Begriff in Bezug auf E.T., aber du hattest doch einen gutmütigen, freundlichen Außerirdischen, der dann...
Zwar angsteinflößend für Kinder, das war für Kinder war schon ein bisschen beängstigend, manche Szenen, wie zum Beispiel wie im Wald ist, also für Kinder ist es schon ein bisschen...
Ja, also für die ganz Kleinen muss ja auch nicht unbedingt sein.
6.
Ja, aber du hast da einen Außerirdischen, der
ist knuffig, ja.
In direktem Gegenzug zu John Carpenters brutalem, blutrünstigen, ja, man sieht diesen Außerirdischen ja an sich nie, sondern bloß dieses Ergebnis. Ja,
die Box-Office dann nach einem halben Jahr oder sowas veröffentlicht worden ist, der Film hatte nur knapp 15 Millionen gekostet, hat nur in Amerika und Kanada, sind die Zahlen zusammengenommen, 20 Millionen bekommen. Mhm. Und also ich glaube, dass es mehr sind innerhalb von Europa, sind es nur 700.000, wo eingenommen worden sind, wo ich sagte, also das ist, ja.
Das ist gar nichts.
Gar nichts. Also ich glaube auch nicht, dass es die offiziellen Zahlen sind, aber man wollte halt dann wirklich dann verkaufen, dass es
ein
Misserfolg war.
Ja, zumindest nur die Produktionskosten wieder eingespielt hat, was unterm Strich aber dennoch ein kommerzieller Flop ist.
Natürlich, weil zur damaligen Zeit hat er eher noch keine eigenen Filme in dem Sinne gedreht, sondern war ja abhängig von dem Studio Universal, hat er unter dem Label gedreht und somit war ja eigentlich eine Trilogie geplant davon und ist ja nie zustande gekommen.
Ja, aufgrund leider. Dessen.
Wäre schon cool gewesen, die Erzählung, die 2011 sollte ja original auch von John Carpenter ein paar Jahre danach kommen.
Ja.
Also ich hätte schon gerne gesehen, wie John Carpenter das gemacht hätte. Er hat zwar seine Tipps, seine Anmerkungen zu diesem Film, das merkst du, dass echt gut gemacht worden ist, aber ich hätte, also wie gesagt, das hätte ich gerne gesehen.
Also da bin ich bei dir, das wäre auf jeden Fall eine geile Sache gewesen und das 2011er Prequel, also diese Vorgeschichte da dazu, die verbeugt sich ja auch sehr, sehr ehrfurchtsvoll vor diesem Original und gibt sich also auch sehr, sehr viel Mühe, in diesen Fußstapfen zu treten, was es leider Gottes nicht ganz ausfüllen kann, weil das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter ist ein
Meilenstein.
So perfekter Film, das ist eine glatte 100 und du kannst nicht über diese 100 hinausgehen.
Du merkst einfach, wie dieser Regisseur John Carpenter das geliebt hat. Er hat unzählig, sei es vom Soundtrack, den er von, wie heißt der?
Ennio Morricone.
Extra komponieren lassen hat. die ihm ja teilweise gefallen hat, auch mit reingenommen hat. Am Anfang kommt auch sein Name, nur das Titellied, wo er dann dafür hernimmt, hat er selber gemacht. Er hat das selber mit Synthesizer designt, ja. Was sensationell ist. Das Originallied von dem Komponisten ist zu hören bei The 8-4-8. Ich habe es dir vorhin vorgespielt. Es passt definitiv nicht in diesen Film, wo nee. Du denkst so, es tut mir, also ich könnte es mir nicht vorstellen. Vielleicht, wenn es wirklich original gewesen wäre, aber es ist einfach nicht dieses, es ist der, wie man es vorhin gesagt hat, das ist der Herzschlag, der immer schneller wird, wo du denkst, okay, was ist jetzt? Was passiert mit mir?
Ich glaube,
das ist sensationell.
Ich glaube, wenn du einfach John Carpenters überragende musikalische Beisteuerung nicht kennengelernt hättest, hättest du dich damit schon irgendwie arrangieren können.
Aber da hast du nicht das, was wir heute haben. Das finde ich,
aber schade. Genau, gewesen. Aber dadurch, dass du eben jetzt diesen Vergleich hast, muss ich ganz ehrlich sagen, ist John Carpenters Musik 1000-mal besser.
Ja.
Und John Carpenter komponiert ja für seine ganzen Filme, ob das jetzt Assault, Anschlag bei Nacht, Halloween, ob das jetzt die Klapperschlange war, seine ganzen Soundtracks alle im Endeffekt selber, wie es auch ein Clint Eastwood zum Beispiel macht.
Ja.
Beide sind ja keine Berufsmusiker oder keine Komponisten, sondern sie nutzen einfach bloß das Gespür für die Musik. Ja. Und das
passt jetzt in diese Szene?
Und das merkst du bei diesen Filmen auch richtig, richtig gut, dass diese Soundtracks, die sind auch immer szenenbezogen, die klingen aber auch fast immer gleich.
Ja.
Von Film zu Film, aber sie bringen unglaublich viel Stimmung und das ist das, worauf es ankommt.
Ja. Ja, natürlich, gebe ich dir vollkommen recht. Das Set zum Beispiel wurde in Colorado in der Nähe eines Gletschers ein Jahr vorher schon aufgebaut, dass es perfekt eingeschneit ist zum Start der Dreharbeiten. Was ich dir gesagt habe, ich finde es heftig, dass man da 40 Kilometer abseits von diesem Gletscher gewohnt hat. Natürlich, du hast gesagt, man fährt jetzt nach München hin und zurück, sind es auch knapp 100 Kilometer, alles legitim. Aber im Verschneiten, verschneite Straßen, wo ich mir einfach denke, das sind Bedingungen.
Ja, ob ich jetzt auf einer, sag ich mal, gestreuten Autobahn fahre oder dann halt über einen Gletscher drüber fahre. Das ist natürlich auch was anderes.
Aber 81, so muss ich sagen. Ich finde, das sind nochmal andere Bedingungen, die ich heute habe mit Allrad, mit den ganzen ESP etc., was ein Auto hat.
Deswegen sage ich ja, ob ich jetzt auf einer geräumten Straße fahre oder dann tatsächlich über einen Gletscher mich schleppen muss, das ist natürlich auch wieder eine andere Geschichte. Ne? Und du hast ja auch vorhin diesen Bluttest erwähnt.
Ja.
Um eben rauszufinden, wer infiziert ist und wer nicht, müssen sich die Mitglieder was einfallen lassen und da kommen sie dann eben darauf, dass dieses außerirdische Wesen wie alle Lebewesen vor Schmerz zurückschrecken und ein paar haben eben einen Flammenwerfer und da wird dann ein Draht freigelegt von einer Kabeltrommel und der wird dann eben an diesem
heiß gemacht.
Genau, an dieser Flamme wird er heiß gemacht und dann in einen kleinen Behälter mit des Blutes mit dem jeweiligen oder vom jeweiligen Patienten gedrückt. Da muss ich aber dazu sagen, das war auch ein ganz kleines Manko, wo mir gestern zum ersten Mal tatsächlich so ein bisschen aufgefallen ist.
Warum?
Weil sie schneiden sich alle mit dem gleichen Skalpell.
Achso, dass es dann übertragen werden könnte.
Und du siehst bloß, als es dann eben hieß, ja, hier ist die Blutprobe von dem einen und dann sagt Kurt Russell zu dem, der ihm das Zeug gibt, ja, und jetzt bist du dran und er streift im Endeffekt dieses Skalpell bloß leicht an der Hose ab und schneidet sich dann in den Finger und der Arzt sagt ja bei seiner Aufnahme am Computer, sagt er ja schon, dass ein winziges Molekül schon ausreicht, um zu infizieren. Ja, und jetzt habe ich aber ein Skalpell und habe, wie viel sind es nun, glaube ich, noch fünf oder sechs Gruppenmitglieder und jedem schneide ich mit dem gleichen Skalpell irgendwie in den Finger, wo eigentlich nur mal kurz irgendwo abgewischt worden ist.
Vielleicht werden sie so infiziert, man weiß es nicht.
Genau.
Aber aufgrund dessen ist ja auch eine richtige Hetze in Amerika, oder was Hetze, aber Hysterie nenne ich es jetzt eher mal aufgeflammt, weißt du warum?
Warum?
1981, wie der Film gedreht wurde, wurde auch das AIDS-Virus wurde zum ersten Mal thematisch und es gab halt nur damals halt diese Probe, auch diese Blutprobe und viele haben halt dann gedacht, okay, das ist wie bei AIDS und somit haben sie auch diesen Film sehr stark abgelehnt.
Ah, okay, ja
und
gut.
Das ist echt krass, dass man halt aufgrund dessen, weil das halt in den Medien ist, weil es halt eine männerfressende Krankheit, wo sie zum damaligen nicht wusste, dass sie nicht durch einfach Handschütteln oder sonstiges, dachten sie ja, dass sie da übertragbar ist.
Genau, weil AIDS wurde ja damals, als es noch sehr neu war, unerforscht war, hat man ja eben auch als, glaube ich, Schwulenpest bezeichnet.
Im Nachhinein.
Ja. Genau, und jetzt sind wir Gott sei Dank um einige Erkenntnisse weiter.
Aber wie dieser Film halt rauskam, war halt dann erstmal, sind die alle und das geht gar nicht. Und wo man sich einfach denkt, okay, ja gut, verklemmt.
Genau, und so haben wir also auch bei diesem Bluttest schon den nächsten Körper, der in sich oder aus sich ausbricht. Die nächsten Todesopfer sind zu beklagen und es ist so nach dem, ja, ich sage es auch mal wieder politisch sehr unkorrekt, nach dem 10-Kleine-Negerlein-Prinzip verschwindet einer nach dem anderen, bis du halt dann wirklich nur noch, glaube ich, 4 Überlebende hast, die sich dann dazu entschließen, das komplette Lager eigentlich in Rauch aufgehen zu lassen, um die Temperaturen hochzutreiben, dass sich dieses Alien einfach nicht einfrieren lassen kann, um eben bei der nächsten Ablösung mit in die Welt genommen zu werden. Ja. Und da gibt es dann also einen, finde ich, da bin ich so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite finde ich es klasse, auf der anderen Seite finde ich es richtig schade, dass der Endkampf so unspektakulär ist. Es passiert im Endeffekt eigentlich nicht viel, ja? Nur das, was den ganzen Film über passiert. Klaustrophobisch, enge, dunkle Gänge und einer nach dem anderen verschwindet dann auch da noch. Leider Gottes auch in Rekordzeit. Man nimmt sich dann am Schluss nicht mehr wirklich viel Zeit, aber das muss man auch gar nicht. Also das macht den Film deswegen jetzt nicht wirklich schlecht. Und im Endeffekt passiert nicht viel. Du siehst ja dann bloß noch da diesen
Stop-Motion.
Diese Stop-Motion-Animation von diesem richtigen Außerirdischen, der dann aus Bestandteilen all seiner Opfer im Endeffekt ein bisschen besteht und Kurt Russell schmeißt ja bloß diese Dynamitstange noch hin und dann geht ja das ganze Lager schon in Flammen auf und das war's eigentlich schon. Ne? Da hätte ich mir vielleicht so einen leicht längeren Endkampf noch gewünscht, wo man dann sagt, hey, oh, das hat jetzt noch richtig den letzten Kick gegeben. Aber du signalisierst mir gerade eben mit Zeigefinger und Daumen, es ging um die Kohle. Da war
das Budget war schon so überschritten. Er hat zwar Universal noch gebeten, ein bisschen mehr Geld reinzupumpen, aber die haben gesagt, du hast dieses Budget von knapp 15 Millionen. Wir sind schon fast 2 Millionen drüber, die er noch mehr bekommen hatte. Und die haben dann gesagt, nein.
Ja.
Und somit musste er dann das abbrechen.
Und wie wir auch schon mehrmals erwähnt haben jetzt, Carpenter war zum damaligen Zeitpunkt einfach noch nicht der etablierte Sensationsregisseur oder Erfolgsregisseur, der er heute ist oder wie es vielleicht zum damaligen Zeitpunkt viele andere schon waren. Und da ist so ein Film- und Produktionsstudio immer sehr, sehr skeptisch und auch misstrauisch. Wenn wir jetzt dann nochmal Geld reinpumpen, spielt der das dann auch wieder ein? Hat er überhaupt die Qualität, das dann auch umzusetzen? Und wenn er jetzt schon Kohle braucht, reicht das dann auch überhaupt noch aus? Oder müssen wir irgendwann nochmal reinpumpen? Und da kann ich das schon irgendwo verstehen, aber ich finde, unterm Strich, am Ende des Tages hat John Carpenter alles richtig gemacht.
Perfekt. Sei es die Maskenkostüme der Monster, die dargestellt werden von The Thing, die aus Pudding, Kleidcreme, Handschuhen, die zerbrochen sind, etc. pp. Die Stop-Motion am Ende, ja, aus heutiger Sicht denkst du dir einfach nur, auch süß.
Ja, und ich hab's gerade eben auch neben mir, weil, wie schon gesagt, ich hab's mir gestern auch wieder angeschaut von, und da gehen auch wieder mal spezielle Grüße raus an meine favorisierten Vertreiber Turbine Media. Die haben damals mit dem Das Ding aus einer anderen Welt, haben sie eine super mega geile Collectors Edition rausgebracht. Da ist alles mit da dabei. Da ist der Film auf DVD mit dabei, auf Blu-ray, über 6 Stunden Bonusmaterial. Dann sind Poster sind mit dabei. Was sind noch mit dabei? Ein Patch zum Aufnehmen. Dann sogar der Roman Who Goes There. Dann hast du die Soundtrack-CD ist mit dabei. Postkarten mit verschiedenen Covermotiven. Und die haben aber, muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, da haben sie eine unglaublich krasse Bildqualität aufgefahren, wo ich echt sagen muss, Respekt. Also Leute, macht wirklich so weiter. Ihr macht echt nach wie vor noch mit die besten Veröffentlichungen. Und da gehört Das Ding aus einer anderen Welt in dieser Collectors Edition mit da dazu. Weil zum allerersten Mal, als ich ihn mir von Turbine Media angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass der Doktor hat ein Nasenpiercing.
Damaligen Zeiten unüblich.
Zum einen unüblich und ich habe ihn auf DVD gesehen. Ich habe ihn auf im TV habe ich ihn gesehen. Unzählige Male. Das ist mir nie aufgefallen, weil die Bildqualität einfach nicht ausreichend gut war. Aber dank dieser Veröffentlichung auf Blu-ray habe ich zum ersten Mal gesehen, dass der ein Nasenpiercing hatte. Einziges kleines Manko ist halt einfach, du siehst halt eben, dass dieser halb mutierte Hund, den er dann da eben aufschneidet, dieser Kokon, wo er dann zur Seite schiebt, wo dann im Endeffekt dieses Skelett oder dieses verdrehte Hundedings da rauskommt, da siehst du schon, dass das eine in 2 Hälften geschnittene Schaumstoffmatte im Endeffekt ist. Also du siehst richtig von der Struktur her, dass das ja so eine Schaumstoffmatte ist. Aber es macht nichts, weil du achtest nicht darauf. Mir ist es halt nur aufgefallen. Aber wie schon gesagt, in dieser Veröffentlichung gibt es dann eben auch noch ein richtig großes, super gut geschriebenes Informationsbuch. Das heißt Inside the Thing, ist geschrieben von Tobias Hohmann. Und darin kann man alles nachlesen, was man jemals über Das Ding aus einer anderen Welt, als auch das Original, sowie die Neuverfilmung und sogar die Ableger Harbinger Down und, glaube ich, noch ein anderer Film wissen muss, weil das sind alles Filme, die sich mit dem ähnlichen Thema beschäftigen. Und das hat der unglaublich gut geschrieben. Da sind zahlreiche Bebilderungen mit dabei über Produktionszeichnungen und Skizzen. Richtig, richtig genial. Und eine super rare Soundtrack-CD von Ennio Morricone ist mit dabei. Ich habe sie nicht geöffnet, das machen Sammler nun mal so. Ja, und so kommen wir eigentlich schon zum Ende der Handlung. Noch lange nicht zu unserem Podcast-Ende, aber zum Ende der Handlung. Und es bleiben im Endeffekt nur zwei Überlebende übrig. Da haben sie sich ein Ende offen gehalten, was leider Gottes niemals weiterverfolgt worden ist. Mir wäre es auch lieber gewesen, man hätte da nochmal angesetzt, auch mit den vielleicht ein oder zwei Überlebenden, weil es bleibt dem Zuschauer überlassen, ob der sagt, es ist jetzt im Endeffekt ein Happy End oder es ist ein schlechtes Ende, weil die beiden jetzt eben im ewigen Eis vielleicht erfrieren werden. Sind beide gesund? Ist einer oder sogar beide infiziert? Das ist was, wo, glaube ich, nur John Carpenter weiß, was er eigentlich ersonnen hat.
Na gut, viele sagen ja, es ist aufgrund dieser Szene, wo sie dann am Feuer alles brennt. Die Whiskyflasche bei Kurt Russell in der einen Hand und du siehst bei Kurt Russell den eiskalten Atem, den er ausstößt und beim anderen siehst du gar nichts.
Okay, also wie schon gesagt, man könnte aber sagen, der sitzt vielleicht an einer wärmeren Stelle, wo es Feuer brennt und deswegen nicht kalt ist.
Das sagen auch
für
einige, aber wie du sagst, John Carpenter hat es bis heute und
Verschluss gehalten, ja. Und deswegen sage ich, es ist auf jeden Fall ein unglaublich gutes Ende.
Hammer.
Man hätte auf jeden Fall weitermachen können. Vielleicht, es steht ja tatsächlich in den Sternen, ob es weitergeht, aber es sind ja Gerüchte im Umlauf, die ja tatsächlich besagen, dass schon die Produktion bzw. die Vorbereitungen für eine Fortsetzung.
Habe ich auch gelesen, aber das ist ja schon seit Jahren, dass sie da wo mich anheizen, wo ich sage, oh ja, ich würde es gerne wissen, wie es weitergehen würde. Kurt Russell war ja sogar auch bereit, wieder mit in dieses Thema einzusteigen.
Das wäre so geil.
Aber John Carpenter ist einfach jetzt in dem Alter, wo keine Filme mehr macht, sondern nur noch halt berät.
Ja, aber das würde ja auch schon reichen, weil
nein,
wenn man sieht...
wenn möchte ich es von John Carpenter theoretisch haben.
Ja.
Das ist was, wo ich sage, also natürlich würde ich gerne eine Fortsetzung sehen, auch von einem anderen Regisseur, alles legitim. Aber es ist wie beim 2011er, es ist einfach nicht dieses Herzblut. Du merkst bei diesem Film, es ist sein Herzblut. Ja, es ist nie als A-Movie gedacht, es war immer ein B-Movie, der Hammer inszeniert ist, dieses klaustrophobische, wie bei Alien, wo du einfach, also sowas catcht mich zum Beispiel, wo ich sage, okay, dieses bedrückende, ja, ich stelle mich davor, jetzt in dieser Antarktis zu sein, ich kann nicht ausweichen, ich bin hier gefangen, wenn ich rausgehe, erfriere ich, was tue ich? Und das ist Hammer.
Ja,
das ist, was diesen Film von der ersten bis zur letzten Minute einfach ausmacht.
Ja, das stimmt schon. Ich meine, man sieht ja auch, dass so, wie schon gesagt, dieses Misstrauen unter den Beteiligten, das steigt so rapide an und wirklich keiner traut mit den anderen. Die gehen bei der kleinsten Sache, gehen die aufeinander los und wirklich keiner traut mit dem anderen und das ist schon ein Zustand, gerade in so einer kleinen Szenerie. In so einer kleinen Szenerie hat das verheerende Auswirkungen und das haben sie super gut auch umgesetzt.
Das ist zum Beispiel im 2011er genauso. Dieses Klaustrophobische, diese Gruppendynamik, dass dann jeder jeden verdächtigt. Diese Amerikanerin, die dann auf diese norwegische Station aus Amerika, also nicht aus der anderen Station, sondern aus Amerika eingeflogen wird, um beratend, um zu helfen, wo du dann einfach nur denkst, okay, und sie merkt dann auch, dass es genauso in diesem Film, aber aufgrund dessen, weil John Carpenter das so gewollt hatte, hat gesagt, wenn nur unter dieser Bedingung.
Und das ist okay, das kann er genauso machen. Und
ja gut, aber mit 92, wie lange hält er noch durch, wenn sie nicht starten?
Ja, ich meine, Kurt Russell hat ja auch schon das eine oder andere Jährchen auf dem Buckel. Und
na gut, der macht ja auch nur noch das, logischerweise, worauf er Lust hat. Er muss ja nichts mehr.
Und das kann er ja auch. Ich meine, Kurt Russell und John Carpenter haben ja nicht
nur... eingespieltes Team.
Sind ein eingespieltes Team. Die haben ja schon einige Filme miteinander gemacht. Die haben ja damals mit als allererstes, Elvis. Haben sie ja Elvis produziert oder gemacht, wo... Kurt Russell ja Elvis Presley auch darstellt. Deswegen gab es dann auch für ihn die Rolle in Crime is King mit dem Kevin Costner auch zusammen, wo sie eben als Elvis Presley diesen Raubzug machen. Dann haben sie ja die Klapperschlange 1 und 2 zusammen gemacht und Big Trouble in Little China.
Aber auch Misserfolg an den Kinokassen.
Ja, aber...
Klapperschlange ebenso.
Aber ich sag mal, John Carpenter braucht einfach nur so ein bisschen Anlauf. Also er war jetzt nie einer von diesen Regisseuren wie jetzt ein Steven Spielberg, wo man sagt, ah, der neue Steven Spielberg kommt, bam. Und schon sind Millionen und Abermillionen von Leute im Kino, sondern er war eher auf dem Heimsektor, hat er den größeren Erfolg eingefahren.
Auch, aber wo ich eher davon, was mein Empfinden ist, in dem Sinne, dass er die Filme gemacht hat zu einer falschen Zeit. Die sind zwar zur damaligen Zeit alles legitim, aber die Leute haben das zu dieser Zeit nicht gewollt und nicht gebraucht.
Ja, also da hat er vielleicht ein schlechtes Händchen da dafür.
Er hatte diese Visionen von diesem Film, hatte er. Er wollte machen, hat sie gemacht. Aber wie jetzt bei The Thing, es war einfach nicht zu der Zeit, wo die Leute das sehen wollten. Es waren zu der Zeit komplett andere Filme, die schon im Kino waren, die mehr Erfolg hatten. Das heißt jetzt E.T. Eine Woche vorher war Blade Runner, der zwar auch mehr Erfolg hatte als The Thing, aber auch als Misserfolg an den Kinokassen gilt.
Ja, und wir haben es ja eben auch so, heutzutage, da werden ja Kinofilme oder Releases besser gesagt dementsprechend weit nach hinten rausgeschoben, weil man einfach sagt, die Konkurrenz ist am Startwochenende oder in diesem Zeitraum einfach zu groß. Bestes Beispiel war damals, da müsste ich jetzt lügen, aber da war, glaube ich, Star Wars war im Kino und da haben die Beteiligten gesagt, nee, wir verschieben unseren Film nach hinten raus und sogar eine ganze Zeit nach hinten raus, weil man eben Star Wars eine so große Chance eingeräumt hat, dass man sagt, dagegen können wir nicht anstinken.
Nein.
Und ja, so macht man das halt heutzutage. Was man heutzutage auch noch macht, ist zum Beispiel in diesen antarktischen Stationen werden zum Wechsel der Schichten, und wenn dann das letzte Flugzeug abgeflogen ist, schaut man sich tatsächlich in diesen, was sind es, norwegischen Stationen oder Antarktis-Stationen.
Antarktis ist ja wurscht.
Schaut man sich das Ding aus einer anderen Welt von 82 und das Prequel aus dem Jahr 2011 schaut man sich dann da gemeinschaftlich an. Und das ist so eine Tradition, die da aufrechterhalten wird. Und ich finde das auch richtig geil.
Ja.
Muss dir aber mal so vorstellen, versetz dich mal in die Lage, du bist da an so einer Station und schaust dir einen Horrorfilm oder zwei Horrorfilme an, die im Endeffekt ums Eck spielen könnten. Oder Hammer. In deiner Station.
Hammer.
Und ich glaube, das bringt so nochmal so einen richtigen Kick mit, oder?
Ja, das ist dann schon geil.
Also das wäre auf jeden Fall richtig fett, wenn es da nur gut weitergegangen wäre. Ja, und was wir jetzt gerade eben noch ein bisschen recherchiert haben, war, dass im Jahre 2010 veröffentlichte der kanadische Science-Fiction-Autor Peter Watts eine Kurzgeschichte, die sich The Things nannte. Und in dieser erzählt er die Geschichte von John Carpenters Film aus der Sicht von dem Ding. Ich denke mal, wenn man das hernehmen und zu einem richtigen Film umfunktionieren würde.
Wäre auch Hammer.
Dann könnte man auch richtig viel machen. Ich meine, gerade in der heutigen Zeit, ich meine, wir kennen es ja von Netflix, gibt es ja die Anthology-Serie Love, Death and Robots. Und da sind teilweise schon so richtig krass animierte Szenen mit drinnen, dass man heutzutage eigentlich nicht mal mehr richtige Schauspieler bräuchte, sondern es würde ja auch nur ausreichen, wenn man das alles dann auch in einer animierten oder digitalen
Version
Erzählung dann auch wiedergibt. Und das wäre, also finde ich persönlich, auch ein recht guter Ansatz, da an John Carpenters The Thing zumindest die Geschichte aus der Sicht des Aliens zu erzählen. Und das wäre schon ein recht geiler Ansatz.
Ja.
Also ich fände es richtig fett, wenn man da irgendwie mal nochmal was bringen könnte, wenn man einfach sagt, okay, wir lassen diese Thematik nicht komplett fallen. Ich meine, man hat mit Harbinger Down einen weiteren Film in, ich will nicht sagen, diesem Universum gebracht, aber im Endeffekt ist ja Harbinger Down eigentlich eine kleine Hommage an das Ding aus einer anderen Welt, weil es geht eben auch um diese Tentakel, um diesen Außerirdischen, beziehungsweise um diesen Organismus, der in einen eindringt und einen dann auch, ja, verändert.
Ja.
Gut, kommen wir zum Fazit. Also jetzt haben wir auch ein bisschen was über eine Stunde schon beieinander. Und ich würde sagen, jetzt bringst du dein Fazit, ich meins.
Total zu empfehlen. Eine 9,8 von 10 würde ich jetzt mal behaupten. Wer ihn noch nicht gesehen hat, holt es unbedingt nach. Er ist wirklich ein Filmerlebnis von der ersten bis zur letzten Minute. Er nimmt dich von der ersten Minute bis zur letzten ein. Er zeigt schonungslos, was diese Leute, diese Gruppendynamik, dieses Klaustrophobische mit Menschen wirklich machen kann. Weil viele sagen, ja, oh, das kann nicht sein. Doch, es ist so, wenn Leute in einen Raum eingesperrt worden sind oder zusammen sind, sie würden irgendwann sich so verhalten, wenn es drauf ankommt.
Und das aber auch unter normalen Umständen. Ja. Also da muss ja noch nicht mal irgendwie eine gefährliche Bedrohung irgendwo mit im Raum stehen.
Natürlich nicht, aber das ist halt das, wo du halt dann, wie bei Alien, jetzt bei The Thing, wo du einfach nur denkst, so, okay, was wäre, wenn?
Genau, stellen Leute nur lange genug auf einen engen Raum und die Leute gehen sich früher oder später an die Gurgel.
Natürlich.
Im eigentlichen Sinne als auch nur verbal. aber die Leute werden auf jeden Fall Konflikte haben. Gut, mein Fazit ist auf jeden Fall ähnlich mit John Carpenters Das Ding aus einer anderen Welt. Habt ihr auf jeden Fall einen abendfüllenden Science-Fiction-Horror, der bahnbrechend war, der auch in vielerlei Hinsicht auch zitiert worden ist und nachgeahmt worden ist. Mit diesem Film kann man wirklich nichts falsch machen. Wirklich, Leute, wenn ihr einen schwachen Magen habt oder mit großen Ekeleffekten nicht viel anfangen könnt, dann seid ihr hier auf jeden Fall falsch. Wer aber sagt, ich möchte einen doch sehr gut gespielten, auch psychologisch tiefgehenden Horrorfilm oder Science-Fiction-Film sehen, der auch mal die eine oder andere Gewaltspitze zu bieten hat, da seid ihr auf jeden Fall goldrichtig. Und mit dieser Zeit ist wirklich keine einzige Minute verschwendet. Und das ist das, was wir euch auch nahe bringen wollten, dass wer da bis heute so ein bisschen dran rumdruckst, ich weiß nicht und ich habe schon viel Negatives über den Film gehört, lasst euch davon nicht abschrecken. Ihr könnt eigentlich jederzeit auch ausmachen, wenn es euch nicht taugt. Zusagt, wenn es euch nicht taugt. Und wenn er euch taugt, dann habt ihr nur gewonnen. Und so viel dazu. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Die Aufmerksamkeitsspanne hat ja jetzt auch dementsprechend lange gedauert und auch ein bisschen was abverlangt, aber beim nächsten Mal schauen wir, dass wir euch auf jeden Fall wieder sehr informative Filme und konstruktive Kritiken näher bringen.
Ja.
Bis dahin.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Servus.
Ciao.